Ich möchte manchmal teilhaben mit den jubelnden Engeln. Da möchte ich dir mal dabei sein, wenn die Engel singen und die himmlischen Heerscharen mit einstimmen. Ich hoffe, da können wir noch viel besser singen als heute. Das ist heute alles nur ein ganz schwaches Abbild von allem dem. Es ist immer wieder schade, wenn wir gar nicht so loslegen können. Aber das wird einmal herrlich sein. Heute wollen wir unsere Herzen nochmals nach Bethlehem zuwenden. Das ist ja so eine kostbare Stätte und da wollen wir noch eine Zeit lang verweilen heute. Dorthin, in diesen Stall, in diese Stätte. Dorthin, weil es keinen anderen Raum gab. Es war ja keine Herberge, alles war überfüllt bei dieser Volkszählung des Kaisers Augustus, römischen Kaisers Augustus, ja. Dort draußen musste der Heiland geboren werden, an diesem einsamen Ort, dort am Rande der Gesellschaft. Heiligabend hatten wir uns ja schon damit befasst, dass der lebendige Gott gerade auf die Einsamen und scheinbar Verlassenen ein ganz besonderes Augenmerk hat. Er sieht auch uns heute ganz genau in dieser kleinen Runde. Und das ist für unseren Heiland überhaupt gar nicht schlimm. Er ist froh, wenn du heute hier bist, wenn wir heute hier versammelt sind. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist der Heiland mitten unter ihnen. Da ist Gemeinschaft da. Lob und Dank sei ihm. Oder hatte der Herr etwa die einsamen Hirten draußen auf dem Feld vergessen? Nein, auch an die, gerade an die hat er gedacht. Und wie nahe kam ihnen der lebendige Gott? Wir haben uns das ja vor Augen gehalten, als der Herr Jesus in der Nacht geboren wurde. Lukas 2, Vers 9, wir haben es vorhin gehört, von Matthias oder ab Vers 10 hat er gelesen. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Ja, da war Licht Gottes da, da war Klarheit da. Und sie fürchteten sich sehr. Ja, das ist natürlich die Kehrseite von dem Menschen. Der Mensch fürchtet sich, wenn wirklich Gott ihm entgegentritt. Das ist überall so, wenn wir das sehen in der Heiligen Schrift, wo Gott dem Menschen begegnet, da kommt Furcht auf. Aber der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und wir haben das gehört, Heiligabend, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, und in dieser Freude, da halten wir fest, die dem ganzen Volke widerfahren soll, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und er sagte ihnen ja sogar noch ein Zeichen, das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Und die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist doch gewaltig, dass dieser Engel zu den Hirten herzugetreten ist draußen auf dem Felde. Und plötzlich war bei dem Engel sogar noch die Menge, ja, eine riesige Masse der himmlischen Heerscharen. Unfassbar, Unfassbares ist auch geschehen. Und man kann nur mit den himmlischen Heerscharen mit einstimmen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gloria in excelsis Deo. Gott, der Herr, gab in dieser Nacht zum Ausdruck, ihr Menschen seid mir nicht egal. Und ich lasse euch nicht einfach so zurück. Ich lasse euch nicht in euren Sünden umkommen. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich bin da. Ich komme zu euch. Ich möchte euch retten. Darum wird der Retter in die Welt eingeboren. Und damit ihr es glaubt, geht hin nach Bethlehem. Nach Bethlehem, überzeugt euch selbst. Ich gebe euch ein Zeichen. Ja, was ist das Zeichen? Dort werdet ihr ein neugeborenes Kindlein finden. Und zwar nicht in einem Haus, nicht in einem Hospital, ist nicht in einem Krankenhaus gewesen, auch nicht in einer Pension, sondern da, bei Esel und Rind, draußen, irgendwo in einem Stall. Ihr werdet das neugeborene Kindlein in Windeln gewickelt, wo finden? In einer Krippe liegend. Wo gibt's denn sowas? Das war das Zeichen. Und was taten die Hirten? Lukas 2, Vers 15. Und es begab sich, als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist. die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kindlein in der Krippe liegend. Oh ja, und es war alles ganz genau so, wie es der Engel vorausgesagt hatte, wie ihnen der Bote Gottes das Wort Gottes ausgerichtet hatte. Vers 17 dann, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das ihnen von diesem Kinde gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Die Hirten waren die ersten Zeugen, die sind rausgegangen und haben das verkündigt nach den Engeln. Und in Vers 20 heißt es dann, und die Hirten kehrten wieder um, sie mussten ja wieder zu ihrer Herde, und dann heißt es, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Oh ja, liebe Geschwister, wer das Wunder von Bethlehem erkannt und auch nur ein klein wenig erfasst hat, der kommt wirklich aus dem Staunen und aus der Anbetung nicht mehr heraus. Ich habe gestern nochmals diesen Text nachgelesen, wollte eigentlich heute über die Sendschreiben sprechen oder über die Gemeinde von Thyatira, das werden wir auch nächsten Sonntag tun, so Gott will. Aber ich habe einen Vers und den anderen noch lieber gewonnen in diesem Text. Köstlich, so wunderbar, so lieblich ist Gottes Wort. Man kann sich an jedem einzelnen Vers, gerade hier in der Begebenheit von der Geburt Jesus, so köstlich erfreuen. Ich wünsche es euch allen, dass ihr eine Liebe bekommt zum Wort Gottes. Dass auch euer Herz erfüllt wird mit allem dem, was in Bethlehem geschah. Ich frage uns, wer von uns hat schon mal schlaflose Nächte und Stunden gehabt, worin wir uns freuen konnten über das, was in Bethlehem geschah? Ich habe mal ein Zeugnis von dem bekannten Pastor Busch aus Essen gelesen und er hat gesagt, er hat schon schlaflose Nächte gehabt über das, was in der Bibel steht, über das, was er von dem Herrn Jesus gehört und erlebt hat. Das habe ich am Anfang nach meiner Bekehrung mal gelesen und das habe ich mir immer gewünscht. Das will ich auch haben. Ich will auch schlaflose Nächte und mich nur noch freuen an den Herrn Jesus. Das war bisher selten der Fall, aber manches Mal sind wirklich überglückliche Stunden da, wo man sich nur noch freuen kann. Und das ist ein Geschenk des Herrn. Das ist nicht nur trockene Materie oder ja, wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Nein, das ist lebendiger Glaube. Das ist organische Verbundenheit mit demjenigen, der in diese Welt eingeboren worden ist. Und ich frage uns, ist auch euer Herz, ist auch dein Herz erfüllt von allem dem, was dort in Bethlehem geschah? Denken wir mal darüber nach. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der nimmt Fleisch und Blut an. Der war vorher nicht in Menschengestalt. Aber der kommt jetzt in diese Welt hinein. Wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Eine Jungfrau hat den Herrn Jesus geboren. Und nimmt Fleisch und Blut an, ähnlich wie wir Menschen. Eine Frau, eine Jungfrau wird schwanger. Wo gibt's denn sowas? Er kommt selbst über einen Menschen diese Schöpfung hinein. Und über diese Menschwerdung kommt er zu dir und zu mir. Haben wir das schon erfasst, was das bedeutet? Wie wichtig wir dem lebendigen Gott sind. Er sagt nicht, so ihr Menschen, jetzt habe ich euch erschaffen und ja, die ersten Menschen sind ohnehin in Sünde gefallen und die Sünde hat sich fortgepflanzt, die steckt in jedem Menschen drin und euer Herz ist nun von Jugend auf böse, jawohl, das können wir bezeugen. Und er sagt, so, jetzt lasse ich euch zur Strafe allein mit eurer Sünde. Schaut mal zu, wie ihr zurechtkommt. Ich lasse euch nun ins ewige Verderben rennen, denn ich bin ein heiliger und gerechter und strafender Gott. Und wir fragen uns, hätte Gott nicht wirklich allen Grund dazu gehabt? Schauen wir doch uns mal an, unser Verhalten, das wir an den Tag legen. Und wir müssen sagen, jawohl, Gott hätte dieses Recht gehabt. Und beinahe wäre es auch so weit gekommen. Zur Zeit vor der Sündflut, da lesen wir im ersten Buch Mose in Kapitel 6, dass es Gott wirklich gereut hat, dass er den Menschen erschaffen hat. Es hatte den lebendigen Gott dermaßen gereut, das im ersten Buch Mose Kapitel 6 Vers 7 sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Jawohl, weg mit dem Menschen. Hat es Gott getan? Nein, bis heute sind immer noch Menschen da. Wir sitzen auch heute hier. Lob und Dank. Gott hat es nicht getan, nein. Gott hat sich des Menschen erbarmt. Er hat mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen weitergemacht. Und das hat er bis zum heutigen Tag getan. Auch wenn hier heute nur ein oder zwei wären, er wird weitermachen mit denen, die mit ihm gehen. So war es auch damals mit Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Diesen Noah hat Gott gebraucht, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Kehrt um, tut Buße, lasst euch retten. Noah musste die Arche bauen. Die Leute sagen, na, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber Noah hat die Arche gebaut und er hat das Evangelium verkündigt. Aber niemand hat ihm geglaubt. Nur seine eigene Familie war nachher drin in der Arche. 8 Menschen. Und mit diesen 8 Menschen hat Gott, der Herr, Menschheitsgeschichte fortgeführt. Dem lebendigen Gott kommt es nicht auf die Masse an. Dem kommt es darauf an, wie geht jeder Einzelne mit ihm, wie gehst du mit ihm, wie gehe ich mit ihm. Und wenn er Gericht ausübt, dann lässt er die Menschen vorher warnen. Und das tut er auch heute noch. Doch wenn die Menschen nicht hören und wenn sie nicht umkehren, wenn sie nicht Buße tun, dann wird auch das Verderben hereinbrechen und sie werden am Ende in der Hölle landen. Dann gibt's aber auch keine Entschuldigung mehr. Umso mehr Grund haben wir heute, um uns an dem Wunder von Bethlehem zu erfreuen. Umso mehr Grund haben wir, um mit den himmlischen Heerscharen zu jubeln. Umso mehr Grund haben wir, um mit den Hirten in Anbetung zu versinken. Vor allen Dingen, wenn wir erkennen, wer da in Bethlehem in der Krippe liegt. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Sein ist die Majestät, sagt Judas in seinem Brief. Ihm gebührt die Herrlichkeit, die Macht, die Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Derjenige, der liegt in der Krippe. Lasst uns anbeten den König. Das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Lasset uns anbeten den König. Wir wollen nicht bei den Hirten bleiben heute. Die haben wir schon den Heiligabend angeschaut. Wir wollen heute uns noch einer anderen Gruppe zuwenden, welche zu diesem König, zu diesem Kindlein in der Krippe fanden. Und ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Da war noch eine zweite Gruppe unterwegs. Das war eine bisschen höher angesehene Gruppe. Aber auch die hat es Gott wissen lassen. Und das sind die Weisen aus dem Morgenland. Und da möchte ich mit uns hier noch in Matthäus Evangelium lesen. In Matthäus Evangelium Kapitel 2. Matthäus Evangelium Kapitel 2. Auch sehr spannend. Hier heißt es, als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er berief alle hohen Priester und Schriftgelehrte des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn allzu steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen wäre, und sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet genau nach dem Kindlein. Und wenn ihr es gefunden habt, so tut mir's kund, auf das auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen, ging vor ihnen her, bis er kam und über dem Orte stillstand, wo das Kindlein war. Da sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und gingen in das Haus hinein und fanden das Kindlein samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, entwichen sie auf einem anderen Wege in ihr Land. Als sie aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Ja, bis dahin. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, die Weisen aus dem Morgenland. Allgemein wird ja von Königen gesprochen, aber wir wissen nicht, ob es Könige waren. In manchen Übersetzungen wird auch von Magier gesprochen, weil im Griechischen anstelle für Weise das Wort Magoi steht. Magoi ist allerdings ein persischer Ausdruck, das für Gelehrte gilt, die erfahren sind im Studium der Sterne. Also es wird uns nicht berichtet, wie viele es waren. Man sagt immer drei, so heißt es auch an dem Feiertag, die drei Könige, steht hier überhaupt nicht. Es können mehr gewesen sein, wir gehen davon aus. Wir wissen auch nicht, wie viel Gefolgschaft sie bei sich hatten. Die sind sicherlich nicht nur, wenn sie zu dritt waren, zu dritt unterwegs gewesen. Es ist sehr, sehr naheliegend, dass die eine große Zahl von Begleitern mit dabei hatten. Wir gehen davon aus, dass es eine größere Kamelkarawane war, dass viele Begleiter waren und oder zumindest Lasttiere, wenn es keine Kamele waren, die auch diese Schätze getragen hatten, die sie dem König darbringen wollten. Also wir haben nicht genaue Auskunft, ob es Könige waren. Allerdings kann das auch sehr naheliegend sein. Jedenfalls wurde ihr Interesse geweckt für ein außergewöhnliches Ereignis. Ihr Interesse wurde für die Geburt eines außergewöhnlichen Königs geweckt. Sie hatten einen Stern gesehen dort im Morgenlande, wo sie herkamen, der diese Geburt anzeigte. Matthäus 2, Vers 1 lesen wir, als nun Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Also der Weg ging zuerst nach Jerusalem. Und sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Wir fragen uns natürlich, woher diese Weisen wussten, welches der Stern des Königs der Juden ist. Das ist für uns unerklärlich. Sicherlich waren sie sehr gelehrt in der Sternkunde. Sicherlich hatten sie viel geforscht. Doch letztendlich hätten sie es ganz sicher ohne Gottes Gnade nicht erkennen können, dass dies der Stern des Königs der Juden ist. Dies hatten bei weitem nicht alle Herrscher des Landes erkannt. Denken wir nur daran, in welch eine Aufregung der König Herodes geriet. Der hatte überhaupt keinen Blick gehabt für die Sterne. Er konnte sich auch gar nicht an dem Stern erfreuen, welcher die Geburt dieses Königs anzeigte. Sofort geriet er in Angst und Panik. Ja, da ist ja ein Konkurrent jetzt geboren. Den müssen wir unbedingt beiseite schaffen. Und wir sehen hier, dass es auch tatsächlich eine Ausrede geben kann.
Er sagte zu den Weisen, geht hin und erforscht genau, erkundigt euch, wo das geschehen ist. Geht hin nach Bethlehem und forscht nach dem Kindlein. Und wenn ihr es gefunden habt, so tut es mir kund, auf dass auch ich komme und es anbete. Ja, das hat er ganz sicher vorgehabt. Nein, er wollte diesen König umbringen. Wir wissen das, was Herodes später veranlasst hat, dieser furchtbare Kindermord. Er hat nicht Anbetung im Sinn gehabt. Aber diese Weisen aus dem Morgenlande, die haben gesagt, wir sind gekommen, um es anzubeten. Und die haben zuerst in Jerusalem geschaut, da muss doch der König sein. Aber nein, die Verheißung aus Micha ging nach Bethlehem. Doch kommen wir nochmals zurück zu diesem Stern. Welch ein wunderbarer Stern war das? Es war ein Stern, der vor den Weisen herging, der ihnen aufgefallen war dort im Morgenlande. Und dann in Vers 9, als sie Jerusalem verließen, da heißt es ja auch, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen, ging vor ihnen her, bis er kam und über dem Orte stillstand, wo das Kindlein war. Dieser Stern war der Wegweiser, der Führer dorthin nach Bethlehem. Diese Weisen, die hatten vieles über Sterne studiert und auch sicherlich erkannt. Doch so etwas war sicherlich etwas ganz Einmaliges in ihrem Leben. So etwas unbeschreiblich Außergewöhnliches. Ja, wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir, dass Gott allmächtig ist. Er hat das ganze Universum geschaffen, Sonne, Mond und Sterne. Und sogar die Sonne, der Mond und die Sterne sollen zu seinem Lobpreis dienen. Und da wissen wir, dass es für Gott kein Problem ist, auch Sterne in Bewegung zu setzen. Im Psalm 148, Vers 3, da ruft der Psalmist auf, lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne. Wow, selbst die Sterne müssen Gott noch loben. Oder im Psalm 147, Vers 4 heißt es, er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Gott, der Herr, der hat für jeden Stern sogar einen Namen. Ja, wir Menschen, wir können nur einzelne benennen oder einige Zusammenhänge von den Sternen einordnen. Aber bei Gott hat auch jeder Stern einen Namen. Das ist köstlich. Was haben wir für einen großen und herrlichen Gott? Wie sollte er dann dich und mich nicht beim Namen kennen? Er ist der allerhöchste Gott, der alleinige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und jetzt gebraucht er sogar einen von diesen vielen Sternen, einen ganz besonderen Stern, in einer besonderen Weise, um diese Weisen oder Könige nach Bethlehem zu führen. Dort, ganz genau, dort, wo der Heiland geboren ist. Es könnte auch sein, dass dieser Stern so einzigartig war, dass er tatsächlich unverwechselbar mit anderen Sternen war. Es ist schon interessant, wenn Sie sagen, wo ist der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Ich kann nicht wissen, dass das der Stern des Königs der Juden ist. Wir können uns auch fragen, wie sieht wohl sein Stern aus? Wie sieht der Stern aus des Königs der Juden? Vielleicht würden manche sagen, das ist vielleicht der Davidstern. Könnte es sein, dass der so erkennbar ist? Oder wissen wir nicht. Oder das, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 30 sagt, wenn er wiederkommen wird, da wird er auch ein Zeichen sein. Matthäus 24, Endzeitkapitel. Können wir mal aufschlagen. Matthäus 24, Vers 30. Der Herr Jesus sagt auch, da wird ein Zeichen im Himmel sein. Da haben auch schon viele darüber gerätselt, was das für ein Zeichen ist. Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und wenn dieses Zeichen am Himmel erscheint, was wird dann sein? Dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen. Und sie werden natürlich dieses Zeichen im Himmel sehen. und werden des Menschen Sohn kommen, sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es wurde schon viel darüber spekuliert, was denn das für ein Zeichen ist, das Zeichen des Menschensohnes. Genauso spannend wie der Stern des Königs der Juden. Vielleicht ist es ein und dasselbe Zeichen, wir wissen es nicht, oder ein und derselbe Stern. Es wurde schon viel darüber spekuliert. Aber interessant ist, dass dieses Zeichen die Menschen zu was führen wird? Das Zeichen des Menschensohns oder dieser Stern des Königs der Juden. Zu was führen diese Elemente im Himmel? Nur zu einem. Zur Anbetung. Zur Anbetung des Königs. Zur Anbetung dieser gewaltigen und herrlichen Majestät. In Matthäus 24, Vers 30 heißt es, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden, jetzt kommt der, von dem wir schon öfters mal was gehört haben, und sie werden des Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Also zuerst dieses Zeichen am Himmel und dann wird Jesus erscheinen, unverwechselbar. Schau mal hin zum Himmel. Was ist da? Was ist da für eine Klarheit? Haben wir noch nie gesehen. Was taucht da für eine Herrlichkeit auf? Und dann, hier kommt der, dieser Jesus. Manche werden es wissen, wir haben ihn ein Leben lang abgelehnt. Wir haben schon viel von ihm gehört. Und jetzt kommt er. Hier kommt der, den wir sogar verspottet haben. Jetzt kommt der, den wir auch geschlagen haben, ja, dem wir die Dornenkrone aufgesetzt haben. Hier kommt der, von dem uns die Leute mit der Bibel immer wieder erzählt haben. Dieser Jesus, jetzt kommt er tatsächlich und in was für einer Herrlichkeit. Nun, auch ich möchte nicht spekulieren, was das genau für ein Zeichen des Menschensohnes ist oder was der Stern des Königs der Juden ist, der die Weisen nach Bethlehem führte. Doch ganz kurz möchte ich uns auch noch daran erinnern, welchen Ausdruck der Herr Jesus für sich selbst verwendet. Offenbarung 22, Vers 16. Das scheint uns auch sehr interessant zu sein. Offenbarung 22, Vers 16. Und genau nächsten Sonntag kommen wir auch zu der Gemeinde in Thyatira, wo auch dieser Begriff auftaucht. Offenbarung 22, Vers 16. Hier heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Ist der Herr Jesus ein Stern? Nein. Er selbst ist kein Stern, aber er bezeichnet sich so, der glänzende Morgenstern. Er zeigt uns in diesem Ausdruck, was für ein Licht und was für eine Klarheit und was für eine Wegweisung er selber ist. Der glänzende Morgenstern. Und nicht umsonst sagt auch der Apostel Petrus von dem prophetischen Wort, wir sollen darauf achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Liebe Geschwister, wir müssen schauen, was in der Bibel steht und wo wir heute sind. An einem dunklen Ort sollen wir in die Bibel hineinschauen und auf dieses Licht achten, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, sagt Petrus. Wieder der Morgenstern. Jesus sagt von sich selber, ich bin der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern ist diese klare Führung zu dem Herrn der Herrlichkeit. Durch Gottes Wort und durch seine Gnade dürfen wir immer mehr erkennen, dürfen wir immer mehr Licht bekommen, wenn wir uns damit befassen, wie groß und herrlich der Herr Jesus ist und vor allem wir heute, wie nahe sein Kommen ist. Lasst uns darauf achten an einem dunklen Ort. So auch bei den Weisen aus dem Morgenland. Auch sie kamen zu diesem neugeborenen König. Sie kamen ihm immer näher durch diesen Stern. bis dieser Stern dort stehen blieb, über diesem Haus, über diesem Stall, je nachdem, wo sich zu der Zeit dann Maria und Josef aufgehalten haben. Wir wissen nicht, ob sie noch im Stall waren, das war einige Zeit später, als die dorthin gekommen sind. Jedenfalls ist der Stern über dem Gebäude stehen geblieben und die Weisen aus dem Morgenland haben den Heiland gesehen. Sie haben diesen König gefunden. Wir gehen mal davon aus, dass das tatsächlich noch im Stall und an der Krippe war. Das ist auch der zweite Punkt, an der Krippe angekommen. Wir können uns fragen, was haben diese Weisen, diese eventuellen Könige wohl gedacht, als sie dorthin kamen? Wohl zu diesem Stall, zu der Krippe. Wenn es noch im Stall war, dann war noch nicht gerade ein wohlriechender Duft. Und dann noch dieses einsame, einfache Paar. Und dann dieses Kind, wenn es noch in der Krippe war zu der Zeit, wir gehen davon aus. Wie, das ist der König? So einfach? So schlicht? Wenn das doch wirklich von Gott wäre, dann müsste es doch schon ein bisschen mehr in Pracht sein und hervorgehoben und in Seidentuch oder sowas eingewickelt, in vornehmerer Gesellschaft. Wir fragen uns, haben diese Weisen alle diese Vorwürfe vorgebracht? Nein. Sie waren sich sicher, hier sind wir am richtigen Ort. Oh, das ist heiliges Gebiet. Hier in der Krippe, da liegt der Sohn Gottes, der König der Juden, der Heilige Israels. Es bestand für sie überhaupt kein Zweifel. Hier war der Ort, welchen ihnen auch ganz, ganz klar vom Stern gezeigt worden war. Und da wussten sie, hier müssen wir sein. Und das ist der Ort. Und das ist das, was uns Gott zeigen möchte. Und liebe Freunde, Geschwister, es ist auch so wichtig, dass wir uns persönlich immer wieder auch von Gott führen lassen. Dass wir auf seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Wir können nicht einfach immer unsere eigenen Wege gehen. Und wir müssen uns von Gott führen lassen. Und wenn uns Gott führt und leitet, dann werden wir uns auch unseres Weges sicher. Und da, wo uns Gott hingeführt hat. Und dass wir dann auch fest und treu dem Herrn nachfolgen. Bei den Weisen war es keine Frage. Hier ist der König der Juden zu finden. Hier sind wir am richtigen Ort. Sie wussten, und wenn es in aller Schlichtheit ist, wir sind hier am richtigen Platz. Sie wussten, dieser König, dieses Kind ist würdig, dass wir ihm alle Ehre erweisen. Sie wussten, dieser König ist wahrhaftig würdig, Verehrung und Anbetung entgegenzunehmen. Auch wenn es hier in dem Stall ist oder in dem Hinterhof und fast kein Mensch dabei ist. Wir wissen, hier in der Krippe ist der Herr vom Himmel in die Welt eingetreten. Wir wissen, hier in der Krippe liegt der vollkommene Mensch. Hier in der Krippe liegt der sündlose Mensch, der einzigartige Mensch. Hier in der Krippe liegt das Lamm, welches Gott uns geschenkt hat, welches die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und hier in der Krippe liegt derjenige, welcher sein kostbares Blut am Kreuz für Sünder vergießen wird. Hier in der Krippe liegt der Retter für jeden, der an ihn glaubt. Hier in der Krippe liegt der Richter für jeden, der nicht an ihn glaubt. Hier in der Krippe, da liegt der Fürst des Lebens, der Geber alles Lebens. Derjenige, von welchem alles Leben und alle Segnungen kommen. Hier in der Krippe liegt derjenige, dessen Herrschaft kein Ende nehmen wird. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier liegt derjenige, der jetzt noch im Verborgenen sein Reich hier auf Erden hat. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er wird kommen, wieder vom Himmel und wird wieder in diese Welt eintreten. Und wird sein tausendjähriges Königreich sichtbar aufrichten, dass niemand mehr eine Ausrede hat. Ja, ob das wohl der König der Juden ist, ob das wohl der Sohn Gottes ist, nein. Wir wissen aus Sacharja Kapitel 14, Wie wird es sein im tausendjährigen Königreich? In Zacharia 14, Vers 16 bis 18, da heißt es: Und es wird dazu kommen, dass alle übrig gebliebenen von all den Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Welche aber von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden, um anzubeten, den König, den Herrn der Heerscharen, über die wird kein Regen fallen. Das ist es. So wird es kommen. Jahr für Jahr werden die Völker nach Jerusalem ziehen. Und diesen König, der in die Krippe eingeboren worden ist, anbeten. Aber wir wissen, dass er nicht in der Krippe sein wird. Er wird mit eisernem Stabe die Völker herrschen. Über die Völker herrschen. Und wie wunderbar ist es, wenn heute schon wenigstens einige Könige und Politiker der Erde erkennen, dass Jesus der wahre Herr und König ist, dass er der Herr der Heerscharen ist. Doch wie wenige sind es, die ihn wirklich erkennen? Oh, das ist eine geringe Zahl. Wie viel mehr freut es uns, dass es solche Leute wie diese Weisen erkannt haben. Dass diese Weisen aus dem Morgenlande gekommen sind, um was zu tun? Wir haben es schon gelesen in Matthäus 2, Vers 2. Sie sind gekommen, um anzubeten. Und das lesen wir auch hier in Vers 11. Als sie das Kindlein samt seiner Mutter fanden, fielen sie nieder und beteten es an, taten ihre Schätze auf, all das, was sie mitgebracht hatten, und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Sie waren endlich angekommen bei dem König, wo sie so lange hinkommen wollten. Endlich bekamen sie das zu sehen, wonach sie so sehr verlangten. Ist es nicht auch heute noch so? Wenn jemand zum Herrn Jesus findet, dann ist er sicherlich an der höchsten Begegnung seines Lebens angelangt. Ja, dann ist die Freude normalerweise groß. Endlich hat man das gefunden, wonach man so lange gesucht hat. Endlich darf man zur Ruhe kommen, darf man zur Anbetung finden. Endlich weiß man, wem man die Ehre geben darf, wem man Anbetung bringen darf, wem man alles Sorgen und alle Last seines Lebens hinlegen darf. Endlich darf man wissen, dass ich beim König bin und dass er bei mir ist. Und dann wird dieser wunderbare Vers, welcher Bertha Iselmann gedichtet hat, Realität. Ich ruhe in Jesus ich ruhe, geborgen im Vater, mein Ich fand zum Du. Mein Wille ist gänzlich in seinen versenkt, so wird mir die fließende Fülle geschenkt. Ich wiederhole nochmal. Ich ruhe in Jesus ich ruhe, geborgen im Vater, mein Ich fand zum Du. Mein Wille ist gänzlich in seinen versenkt, so wird mir die fließende Fülle geschenkt. Haben wir das schon erfahren? Haben wir das schon in Anspruch genommen? Oder sind wir immer noch rastlos? Sind wir immer noch voller Unfrieden? Sind wir immer noch voller Unruhe? Komm zu Jesus, komm zum König. Bete ihn an, lass dich einladen. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Das ist die Einladung. Lasset uns anbeten den König. Ich habe schon erwähnt in Matthäus 2, Vers 11, und sie fielen nieder, beteten es an, also das Kindlein, taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen. Diese Weisen, die taten alles, was sie nur tun konnten in diesem Augenblick. Aber das Wichtigste war sicherlich davon, sie brachten diesem König ihre Anbetung. Und ich frage, und sind es auch wir nicht immer wieder aufs Neue schuldig, diesen König in ehrwürdiger Weise anzubeten? Und ich frage uns noch ein Stück weiter, ob das nicht der eigentliche Sinn ist, warum uns Gott geschaffen hat, dass wir ihm die rechte Anbetung darbringen, dass wir ihm die Ehre geben. Die Könige oder diese Weisen, die sind vor ihm niedergefallen. Sie wussten, was sie zu tun haben. Kann man das auch von einem kleinen Kind niederfallen? Ja, sie wussten, wer da vor ihnen ist. Auch wir sollten uns beständig bewusst sein, wer ist Jesus? Welch ein ehrwürdiger, heiliger und großer Herr ist er? Ganz nebenbei möchte ich uns mal fragen, wie sieht es denn aus mit unserer Anbetung? Wie viel Zeit hast du heute Morgen schon im Gebet verbracht? Hast du schon diesen Herrn und König angebetet, bevor du dahergekommen bist? Oder überlässt du das anderen? War es dir ein Anliegen, heute Morgen schon seinen Namen zu erheben, ihn zu loben und zu preisen, für all das Wunderbare, das er uns gibt in diesem Land, in dieser Zeit, in diesen Tagen? War es dir heute schon ein Herzensanliegen, ihm wirklich zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen? War es dir ein Anliegen, ihm auch diesen Gottesdienst hinzulegen, bevor du hierher gekommen bist? War es dir ein Anliegen, für deine Brüder und Schwestern einzustehen im Gebet, die vielleicht heute nicht herkommen konnten, weil sie krank sind, oder andere, die sonst verhindert sind? Ist es dir ein Anliegen, dass Menschen errettet werden? War es dir auch schon ein Anliegen, für denjenigen zu beten, der heute hier predigen soll? Ja, wenn du das schon getan hast, dann ist es wirklich sehr, sehr erfreulich. Wenn aber nicht, dann ist es wirklich sehr, sehr bedauerlich und es betrübt den Herrn und auch seine Diener. Denn der Herr Jesus, der sucht solche Menschen, die ihm Anbetung entgegenbringen, die ihm die Ehre geben, von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Nicht nur eine Stunde oder zwei im Gottesdienst, das ist alles Larifari. Wir brauchen ständige Anbetung. Wir haben es nötig, diesen Herrn ständig in unserem Herzen zu loben und zu preisen, uns ihm zuzuwenden, ihm danken für seine Güte und Freundlichkeit. Und auch wir als Glaubensgeschwister, denkt ihr nicht, dass wir gegenseitig uns brauchen? Wir brauchen doch die gegenseitige Fürbitte. Es kann doch nicht sein, dass nur immer einer für andere einsteht. Da muss auch mal was von der anderen Seite kommen. Auch ein Prediger kann nicht ohne Gebet predigen. Wenn das schon der Apostel Paulus sagte. Betet auch für mich, damit mir ein Wort gegeben werde, sagte in Epheser 6. So oft ich meinen Mund auftue, damit ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums kundtun kann. Ja, wenn es Paulus schon gebraucht hat, wie viel wären wir heute, die wir als Prediger tätig sind? Auch ich bin immer darauf angewiesen und ich bedanke mich herzlich auch in dieser Stunde bei jedem, der für mich einsteht im Gebet. Täglich oder nur gelegentlich. Aber ich bin dankbar. Das ist nicht leicht und das ist eine Riesenverantwortung. Nur noch eine weitere Frage. Ist Anbetung nur das, wenn wir bewusst zu ihm beten? Ist Anbetung nur, wenn wir hier im Gottesdienst versammelt sind und Lieder singen und auch zum Herrn Jesus offiziell beten? Natürlich ist das vordringlich. Und es ist auch sehr gut, dass wir hier zusammenkommen. Das ist sehr, sehr gut. Aber wenn der Herr Jesus nicht in unserer stillen Zeit die Anbetung bekommt und in unserem Alltag, dann ist auch der Gottesdienst zu wenig. Es geht nämlich weit darüber hinaus. Unser ganzes Leben soll eine Anbetung dieses Herrn und Königs sein. Wir wollen an dieser Stelle von diesen Weisen aus dem Morgenland heute lernen. Wir wollen es umsetzen. Was hatten sie diesem Kind in der Krippe zu Füßen gebracht? Was hatten sie ihm hingelegt? Sie hatten ihm kostbare Schätze zu Füßen gelegt. Aber das erste war die Anbetung. Sie hatten ihm die Ehre gegeben. Sie hatten ihr Herz auf ihn ausgerichtet. Sie wussten, wer da ist. Und dann hatten sie ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe dargebracht. Sie hatten ihm von ihren köstlichen Dingen etwas dargebracht. Und wir fragen uns, ist der Herr Jesus nicht der König, dem alles gehört? Dem alles gehört, was du und ich, was wir haben und besitzen? Ihm gehört alles. Uns gehört nämlich gar nichts. Wir meinen, es gehört uns. Aber dem Herrn Jesus gehört alles. Alles Gold und alles Silber und alles, was hier auf Erden ist. Und wir fragen uns, ist er es nicht wert, dass auch wir ihm unser Gold darbringen? Dass auch wir ihm unsere kostbarsten Schätze darreichen? Dass wir bereit sind, wirklich ernstliche Opfer zu bringen, die auch wehtun? Ist er es nicht wert, dass wir ihm unser Vermögen zu Füßen legen? Und unser Gebet lautet, hilf mir, dass alles, was du mir, Herr, anvertraut hast, zu deiner Ehre und zum Bau deines Reiches eingesetzt werden kann. Und liebe Geschwister, wie viel Geld und wie viele Dinge haben wir schon unnütze verbraten, das eines Tages dem Feuer anheimfallen wird und zu Staub zergehen wird oder wo es die Motten und der Rost zerfressen wird. Wir werden nichts davon mitnehmen. Es wird nur das Bestand haben, was wir heute dem Herrn zur Verfügung stellen, was für sein Reich und für sein Werk, was für ihn nützlich ist und was zu seinem Wohlgefallen dient. Bedenken wir das. Um wie viel Geld hast du und ich, nehme ich selber mit rein, haben wir ihn schon beraubt? Was haben wir uns schon alles für unnütze Güter angehäuft? Und haben sie nicht dem Herrn gebracht, haben sie für uns selber verschwendet. Können nur darüber Buße tun. Es ist gut, wenn wir einmal darüber nachdenken, vielleicht gerade am Ende des Jahres, was wir in diesem Jahr für ihn alles getan haben und was nicht, wo wir die anvertrauten Güter verschleudert haben. Es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, was für ihn wohlgefällig ist und was nicht. Es ist gut, wenn man sich auch mal eine Zeit herausnimmt und mal die Dinge auflistet, was alles verkehrt gelaufen ist. Man kann sich auch die guten Dinge auflisten, das ist auch erlaubt. Aber wir müssen nachdenken, wo wir Korrektur brauchen, wo wir dem Herrn noch dienlicher werden können und worin er wirklich Freude an uns haben kann. Das möchte der Herr nicht aus Zwang, er möchte es mit einem fröhlichen Herzen. Und wir müssen eben bedenken, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann gehört ihm alles, was wir haben und was wir besitzen. Er hat uns lediglich als Verwalter eingesetzt. Und es ist die Frage, wie wir als Verwalter mit seinem anvertrauten Gut umgehen. Das ist das Gold, das wir ihm bringen können. Wenn wir an Weihrauch denken, Weihrauch findet viel Ausdruck im Räucherwerk, viel Verwendung im Tempel Gottes, auf dem Räucheraltar. Räucherwerk, wohlriechender Geruch, der zu Gott emporgestiegen ist. So sollte doch auch unser ganzes Leben ein Wohlgeruch sein, von dem Herrn Jesus geprägt, der zum himmlischen Vater aufsteigt. Unser Leben soll ein Wohlgeruch vor Gott sein. Das bezieht natürlich auch unser Gebetsleben mit ein. Unsere Hingabe, unser Zeugnis. Und das ist eben die Frage, was tun wir im Alltag? Wie verhalten wir uns? Was denken wir in unserem Herzen? Beherrschen wir unsere Gedanken? Was tun wir? Sind wir ein Wohlgeruch für Gott? Liegt unser Leben allezeit auf dem Altar Gottes? Nehmen wir Stellung vor ihm ein? Nehmen wir die rechte Stellung vor ihm ein, die er uns zugedacht hat im persönlichen Umfeld? Nehmen wir die rechte Stellung ein in der Familie oder diejenigen, wo verheiratet sind, als Frau und als Mann, dass die Frau ihre Stellung vor Gott einnimmt und auch der Mann seine Verantwortung und Stellung vor Gott einnimmt? Am Arbeitsplatz oder da, wo der Herr uns hingestellt hat? Oh, wie schnell geraten wir aus der Spur und leben das nicht, was der Herr von uns haben will. Kein Wohlgeruch. Wie schnell sagen wir bringen ihm Anbetung, und genau in unserem Tun beweisen wir das Gegenteil. Schließ mich selber mit ein. Doch, liebe Geschwister, so soll es nicht sein. Es ist nämlich sehr, sehr köstlich und sehr lieblich, und das versetzt uns in Jubel, wenn wir erkennen und erleben, wie viel Segen darauf liegt, wenn wir so leben, dass es für ihn ein Wohlgeruch ist. Ein köstlicher Friede im Herzen, eine Freude im Herzen, eine köstliche Hinwendung. Und dann geht es noch auch darum, dass wir eben auch üble Nachrede um seinetwillen einstecken, dass wir bereit sind, Leiden um seinetwillen auf uns zu nehmen, auch bereit sind, körperliche Schwächen und Krankheit aus seiner Hand zu nehmen. Denn die Weisen aus dem Morgenland, die hatten dem Kind in der Krippe auch Myrrhe dargebracht. Wir haben uns das neulich in den Sendschreiben mit der Gemeinde zu Smyrna angeschaut. Myrrhe wurde zum Einbalsamieren hergenommen, auch für Leichen. Auch dem Herrn Jesus wurde Myrrhe dargebracht, wir haben das von Nikodemus gelesen. Aber Myrrhe erinnert uns auch an Bitterkeit, wo man Bitteres erfährt, gerade Smyrna. Die Gemeinde der Verfolgung, die Gemeinde des Leidens, die Gemeinde des Märtyrertums. Nehmen wir auch das Leiden in Kauf. Reichen wir auch das dem Herrn Jesus dar. Ja, für dich, Herr Jesus, will ich leben, dir will ich leiden, dir will ich sterben. Dein bin ich, Herr Jesus, ob ich lebe oder sterbe. Mögen wir uns auch ihm diesen Schatz darreichen. Es ist nicht immer leicht, aber wir sollten diese Bereitschaft von Herzen haben, auch wenn wir oft versagen. Bring doch dein Herz zu ihm. Bring ihm die wahre und eine echte Anbetung. Mit deinem Mund, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen, mit deinem Wollen. Und nimm die Stellung vor ihm ein, die er für dich gedacht hat. Mögen wir von unserem Herrn die Kraft und die Willigkeit bekommen, ihm auch solches ganz bereitwillig hinzulegen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber an erster Stelle steht die Anbetung. Wir hatten uns die drei Dinge angesehen, die Weisen aus dem Morgenland, an der Krippe angekommen, und lasset uns anbeten. Auch wir wollen wieder ganz neu zur Krippe hinzukommen. Auch wir möchten diesem König die Ehre geben. Auch wir möchten ihn anbeten. Auch wir möchten ihm unser Leben mit allem, was wir sind und haben, darreichen. Vielleicht kann jeder darauf ein Amen sagen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir möchten dir danken, Herr, für das Wunder der Geburt in Bethlehem. Und wir möchten dir danken, dass wir anbetend vor dir niederfallen dürfen. Herr, du weißt, wie es bei jedem von uns aussieht. Du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht. Herr, du reichst uns so viel Gutes dar. Wir dürfen, Herr, so sehr deine Liebe, deine Güte und deine Freundlichkeit erleben. Herr, hilf doch uns, dass wir auch, Herr, etwas von dem zurückgeben dürfen, was du uns schon längst dargereicht hast. Auch in dieser Gemeinschaft. Du hast bei jedem von uns deine Liebe ausgegossen. Herr, lass auch immer mehr deine Liebe unter uns wirksam sein. Herr, gib uns deine Freude, Herr, und deine Klarheit, deinen Segen auch in diese Gemeinschaft hinein. Und wir möchten auch heute Morgen für alle diejenigen einstehen, die heute Morgen auf irgendwelche Weise verhindert waren oder die auch krank sind, Herr, die heute nicht kommen konnten, möchten da auch an Ida und an Robert denken. Herr, sei du auch ihnen nahe, möchten dafür beten, Herr, dass auch sie wieder gesunden dürfen und dass sie, Herr, deine Nähe erfahren dürfen. Herr, und wir möchten beten für jeden Einzelnen unter uns. Herr, gib uns ein festes Herz in dir. Und gib uns, Herr, den Aufblick zu dir. Auch wenn wir jetzt dem Jahresende entgegensehen und auch bald der Beginn des neuen Jahres sein wird. Herr, wir wissen, dass du uns auch da vorausgehen wirst. Hilf uns, Herr, dass wir mit dir Schritt halten können. Dir sei der Dank, der Preis, der Ruhm und alle Anbetung in Ewigkeit. Amen.